Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Le Brunch hier bei Insert Moin in Episode 3483 am 6. Oktober 2024. Gibt es bei uns statt Malochen, Muscheln und Missgunst Games, Croissants und Liebe, liebe Zuhörer. Und bei mir sind die liebe Anne und der liebe Micha. Ich grüße euch.
Hallo.
Hallo, das war eine Alliterationsentfernung.
Ein Alliteration. Ja, wir haben ja vorher nochmal geguckt. Malochen, Muscheln und Missgunst. Das ist doch alles drei nicht so schön.
Ich sage jetzt nicht, welches andere Wort mit M noch.
Ist doch in die Vorschau. Ich habe die Aufgabe falsch verstanden.
War angelehnt an die letzte Folge. Ja, ja, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf?
Ja.
Oder hat der Oktoberblues schon begonnen?
Nö, also hier in Hamburg ist das Wetter erstaunlich gut. Für Anfang Oktober, es sind noch 23 Grad, die Sonne scheint. Also von daher, wir können uns gerade nicht beschweren. Ich habe nur gerade für mich selber so ein bisschen viel auf der Filmseite zu tun. Jetzt war ja auch das Staffelfinale von Herr der Ringe, die Ringe der Macht zum Beispiel. Ich habe Joker im Kino gesehen. Jetzt die nächste Woche kommen noch zwei andere Filme, die ich mir im Kino angucke.
War Joker dann, gut?
Ist Joker ein Musical?
Mini-Review?
Joker, Folie à deux, ist interessant. Ja, so heißt der Titel offiziell. Okay. Ich finde den nicht scheiße, ich finde ihn aber auch nicht gut. Mhm. Es ist so ein, also im Endeffekt ist es so, dass der erste für sich komplett alleine stehen kann und sollte und dieser zweite einfach komplett überflüssig ist. Aber die wollten wohl, weil der erste so erfolgreich war, natürlich ein Sequel in irgendeiner Form machen.
Ah, wieder mit Joaquin, ich verstehe.
Ja, genau. Und das merkt man an dem Film auch und ich finde, was sie da versuchen, eigentlich ganz mutig und ganz cool, aber es klappt halt nicht und das ist das Problem. Das war meine Kurzreview.
Ich habe den ersten Film nicht mal gesehen.
Ich auch noch nicht, aber er ist auf meiner Watchlist.
Ganz ehrlich, muss man wollen auch. Das ist auch okay, wenn man den nicht guckt.
Weil ich habe gehört, das ist so ein Edgelord-Ding.
Es ist kein Edgelord-Ding. Es hat sehr viel, es geht eher in die, es hat nicht viel mit der Persona oder mit dem Comic-Charakter Joker zu tun, sondern es geht sehr in die Psyche eines einfach kaputten Mannes. So, ja. Das könntest du eigentlich auch, kannst auch Taxi Driver gucken. So.
Ja, das, ja. Also Edgelord-Ding.
Ich finde es nicht edgelordig, aber egal.
Apropos kaputter Mann. Ich bin ein kaputter Mann, ich war nämlich zum ersten Mal auf der Spiel in Essen, wo ja auch unser guter Head of Podcast Manu Fritsch gerade verweilt und noch fleißig am Moderieren und Arbeiten ist. Mhm. Und ich war zum ersten Mal auf der Spiel und Himmel die Berge, die Messe ist ja kein Stück. Ist ja kein Stück weniger voll als die Gamescom. Das
ja,
ist also so auf den Quadratmeter gesehen.
Krass, ich habe auch gesehen, dass Manu irgendwie gepostet hat bei Insta oder so, dass das Ding komplett ausverkauft ist, dass sie zum ersten Mal so viele Leute auf dieser Messe haben, wie sonst noch gar niemals. Es finde ich auch echt krass für eine Spielemesse halt, eine Brettspielmesse, beziehungsweise ist das noch ein weiterer Kontext? Nee, das sind nur Brettspiele, ne?
Brettspiele und Trading Card Games, Kartenspiel, okay. Die haben mich auch primär dahin getrieben. Ich 2019 soll wohl auch der letzte Rekord gewesen sein und es ist ungefähr so knapp halb so groß wie die Gamescom insgesamt. Mhm. Natürlich hat die Spiel Essen, habe ich mir erklären lassen, das sind alles keine Weisheiten von mir, hat natürlich den Vorteil, dass es eine globale Messe ist und da wirklich weltweit angereist wird und es nichts Wichtigeres gibt als die Spiele in Essen. Während die Gamescom natürlich lange Zeit ja die E3 noch hatte und jetzt diese vielen digitalen Events zur Konkurrenz mit Summer of Games und so hat. Von daher nicht ganz vergleichbar, aber hätte ich so auch nicht erwartet. Und ich muss sagen, jetzt wo ich da war und mir alles mal genau angesehen habe, auch schöne Boardgames da gezockt habe, die Messeerfahrung ist schon eigentlich hochwertiger, weil da kann man sich auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden hinsetzen und dann halt diese Spiele ausprobieren. Eine Erfahrung, die man ja sonst nur auf Influencer- und Presseseite auf der Gamescom so hat. Ansonsten bist du ja da vielleicht eine halbe Stunde mal an so einem Kiosk, bevor sie dich irgendwie wegfegen mit Geballer, damit du den Platz frei machst für die anderen, die in der Schlange stehen. Das ist irgendwie sehr viel entspannter. Und sowieso fand ich die Messe insgesamt entspannter. Natürlich habe ich weniger gearbeitet als auf der Gamescom, aber die Leute haben auch viel mehr Ruhe. Das sind halt alles, jetzt nicht böse gemeint, aber sind alles so kleine Couch-Potatoes, so zu über 90%, würde ich schon sagen. Und die sind alle so gelassen und die freuen sich halt. Für die ist das alles schon Tradition, die gehen da immerhin auch für mehrere Tage. Ist auch etwas, was bei der Gamescom, finde ich, eher selten ist. Und da ist es so der Regelfall gewesen, dass die Leute dafür mehrere Tage anreisen und dann auch dort übernachten. Ja, abseits von der Stadt, die, finde ich, auf so eine Messe nicht ganz vorbereitet ist, verkehrstechnisch, ist die Spielessen eine super Sache gewesen. Und da habe ich, wie gesagt, auch den guten Manu getroffen und soll ganz lieb von ihm grüßen.
Das ist aber schön.
Ja.
Das freut uns.
Das ist denn, also, wie viel Platz hat man denn so um so einen Tisch? Also, ist es so, dass man da sitzt und hinter dir stehen dann so 10 Leute und gucken dir über die Schulter und feuern nicht so ein, so jetzt würfel doch mal, ja, jetzt nimm doch mal diese Karte.
Das auf keinen Fall. Wir sind alle sehr artig und mischen sich da nicht ein. Es kann schon mal sein, dass du um den Tisch sitzt mit, keine Ahnung, bis zu 5 Leuten oder 6 Leuten, war jetzt so das meistens das Maximum, was ich gesehen habe für die Spiele, wenn es nicht ein Duell-Game ist. Und dann stellen sie schon mal Leute dahinter und versuchen halt, wenn sie selber nicht spielen wollen, zu verstehen, worum es geht. Vielleicht stellen sie sogar maximal mal eine Frage, was hast du jetzt gemacht oder warum hast du das und das gemacht, aber überhaupt nicht aufdringlich oder unangenehm. Und ich finde es krass, dass halt alle Verlage von den Brettspielen da eigene Leute dann immer haben, die rumgehen und die Regeln erklären und so. Ich habe mich zum Beispiel anstecken lassen dann von King of Tokyo Duel. Das Spiel habe ich mir dann auch direkt gekauft und seitdem schon viel mit meiner Frau gespielt und sogar auch mit der Tochter schon. Großer Spaß.
King of Tokyo Duel.
Ja, King of Tokyo ist wohl schon länger ein Ding mit mehreren Spielern. Da ist es so ein King of the Hill Game und bei Duell ist es halt ein Duell zwischen zwei Leuten und so ein Hin- und Her-Gezerre auf einem kleinen Spielfeld und ist von dem Designer von Magic the Gathering, vom Richard Garfield, designt. Und das merkt man auch hier und da vom Spielgefühl her. Ist eine sehr gute, sehr coole Balance. Sehr rundes Ding. Aber ich habe wenig Ahnung von dem Überblick und habe mich vielleicht von so einem ganz normalen, guten Spiel da begeistern lassen. Aber das fand ich jedenfalls spitze. Direkt mitgenommen. Und ansonsten halt Trading Card Games. Aber da habe ich ja letzte Woche schon über Pokémon und so ganz viel erzählt. Das muss ich ja jetzt an dieser Stelle nicht noch machen.
Ich möchte noch kurz hinzufügen, bevor wir in den Hauptgang überspringen. Nächste Woche oder nächstes Wochenende findet die Polaris in Hamburg statt. Da kann man uns auch treffen. Manu und ich sind auf jeden Fall da. Wir haben sogar am Freitag, das ist der 11., einen Bühnenslot, ich glaube um 19 Uhr abends. Da kann man uns auf der Bühne beobachten, wie wir
Schlüpfer und Blumen.
Wir wissen noch nicht
zu euch
genau
werfen.
Wir planen gerade noch an, was und wie wir das umsetzen, was wir machen wollen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, also kommt vorbei. Und ansonsten laufen wir da halt das ganze Wochenende rum. Und wir freuen uns, wenn ihr Hallo sagt.
Sehr schön. Hui. Der Manu ist ja auch allgegenwärtig gewesen hier diese Woche bei den Premium-Episoden. Es gab das Buffet, es gab den Gürtel als Format und Dustborn gibt es ebenfalls im Podcast-Format bei den Premium-Episoden der letzten Woche. Die könnt ihr hören, wenn ihr uns finanziell unterstützt, mit ungefähr, ich glaube, 5 bis 6 Euro die Woche. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich sollte sowas genauer wissen. Ich glaube, es ist mehr als 5 Euro ein bisschen. Auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Da bekommt ihr die guten Premium-Episoden. Diesen Brunch sonntags, den bekommt ihr immer for free. Beziehungsweise bekommt ihr ihn gegen eure mentale Last, ihn entgegenzunehmen und dann zu verarbeiten und danach all euren Freundinnen und Freunden Bescheid zu sagen, dass das der beste Podcast ist, den es zu hören gilt, wenn ihr über Games nachdenken wollt. Ja, so ist es.
Sweet.
War das ein Satz? Ich glaube, es war ein Satz.
Ich war gerade so. Hä?
Okay. Ich glaube, es war ein Satz.
Ja, aber es war ein
sehr langer Satz.
Ich glaube, wir wissen, was du sagen wolltest.
Mhm. Ich habe mir jetzt wieder was ausgedacht. Wir gehen jetzt in den Hauptgang und ich kann das zwar nicht spielen, aber ich mache es trotzdem mal. Hauptgang. Ja, wir haben Spiele mitgebracht. Ich habe ganz kurz in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom reingespielt. Kann euch sagen, dass ich nicht ganz so begeistert bin von dem neuen Zelda mit dem Look von Link's Awakening. Es spielt sich ein wenig, also es geht normal gut los, finde ich, auf so einem Standard-Nintendo-Niveau. Ich hatte den Start ja auch in der Vorschau schon mal für IGN beschrieben und davon auch hier berichtet. Ist schon ganz gut, aber dann wird es schnell sehr überbordend, was UI-Sachen angeht. Also man kann ja die als Prinzessin Zelda Gegner und Gegenstände kopieren und dann in ja mannigfaltiger Art und Weise einsetzen, zum Beispiel ein Trampolin draufspringen und da ein Bett machen, um daraus eine Treppe zu bauen, all diese Standardsachen. Und das werden so schnell so viele Gegenstände und so viele Gegner, dass es mit der L-Taste und dem Auswählen dieser Gegenstände, finde ich, nicht ganz so flüssig läuft, wie ich das gerne hätte, um mal flott voranzukommen. Also ich weiß auch nicht so richtig, wie man es ideal machen würde, aber sowas wie eine eigene Favoritenleiste wäre vielleicht doch was Klügeres gewesen, anstatt immer zu, also man kann halt sortieren nach last used, zuletzt benutzt, oder most used. So kann man das schon machen. Aber es ist halt schon eine ewig lange Liste. Und ich weiß auch nicht, warum nicht auf, wenn ich den Button doppelt drücke, LB ist das, den man drückt, den könnte man ja auch zweimal drücken, um dann die gesamte Liste zu sehen. Aber nein, man sieht halt immer nur, ich glaube, 8 oder so oder 10 vielleicht gleichzeitig und muss dann so durchscrollen von links nach rechts, um den nächsten Gegenstand auszuwählen. Und das wird halt, je länger das Spiel andauert, immer müßiger. Dazu kommt noch, dass das Overworld-Design habe ich diesmal nicht so richtig verstanden. Man kommt ja raus und kann sich dann am Anfang entscheiden, gehe ich jetzt zu den Zora oder gehe ich in die Wüste? Und beides ist auch möglich. Das ist irgendwie neu für ein Zelda. Ich finde es nur halt nur leicht verwirrend. Das ist schon okay. Ich finde das jetzt nicht, will nicht sagen, dass das schlecht ist. Es ist nur verwirrend. Und ich weiß auch nicht, ob es so nötig war, da jetzt sowas einzuführen. Weil so richtig habe ich halt das Gefühl, ich verpasse jetzt bei der anderen Seite genau was. Weswegen ich dann halt in die Wüste gegangen bin, was man ja nie macht. Normalerweise rennt man in jedem Zelda zuerst immer zu den Zoras. Oder ist das nicht so? Ocarina of Time, Breath of the Wild, ist eigentlich immer der Wassertempel zuerst. Also häufiger ist der Wassertempel zuerst zumindest als ein Wüstenszenario. Das kommt eher immer später raus.
Aber kann man sich's nicht bei Tears of the Kingdom auch aussuchen und bei Breath of the Wild, wo man hingeht?
Na, auf jeden Fall. Alles ist möglich, aber so der natürliche Flow treibt einen eher Richtung Zora. Ich glaube, das ist auch eine Empfehlung von dem König, zum Beispiel bei Breath of the Wild, dass man erst irgendwie Richtung Zora gucken sollte, bevor man die anderen Sachen macht. Nicht, dass die nicht schaffbar wären, aber so der logische Ablauf beginnt, glaube ich, schon in Richtung Wasser. Anyways, das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt, weil ich die ganze Zeit dann nachgeguckt habe, was ist denn bei der anderen Stelle? Aha, das geht auch. Okay, merkwürdig. Dazu die technischen Sachen, wo ich aber schon bei Link's Awakening gesagt habe, ich verstehe halt nicht, warum das so ruckeln muss und zuckeln muss, warum es Tearing haben muss, warum kann es nicht technisch sauberer laufen. Dann nimmt halt irgendwas, was diese Ruckler auslöst, nimmt das als Effekt wieder weg. Das Spiel sieht eh nicht bombastisch aus. Ob man das jetzt halt ein bisschen weniger schön macht oder vielleicht die Auflösung noch ein bisschen runterschraubt, wäre, glaube ich, nicht so schlimm gewesen im Vergleich zu den Rucklern, die man hat, die mich durchaus stören. Wo ich immer so denke, was soll denn das?
Ich finde es optisch auch nicht so geil, muss ich sagen. Also ich habe es mir jetzt auch noch nicht geholt. Normalerweise spiele ich Zelda-Games sehr, sehr, sehr gerne, aber das schreckt mich auch einfach optisch ab. Es sieht alles so bonbonartig aus, so aufgepustet. Mhm. Das hat ja hier Link's Awakening, das Remake, ja auch so ein bisschen. Mhm. Ich finde hier speziell ist es irgendwie noch hässlicher. Ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ich finde es einfach nicht schön. Ich mag es nicht.
Also was mich optisch ganz gut abholt, sind halt die Höhenunterschiede in Hyrule. Also Hyrule war, glaube ich, noch nie so bergig und hatte noch nie so unterschiedliches Terrain. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber es wirkt halt auch vom Game Design, dadurch, dass es ein gefühlten 2D-Spiel ist von Top-Down, von oben nach unten, abseits jetzt von diesen auch zweidimensionalen Links-Rechts-Passagen, die ja sind, wenn man in diese Röhren und sowas geht, also in diesen Höhlen ist, teilweise in den Systemen. Wirkt es halt einfach nach einem, Ich habe letztes Jahr ja Tears of the Kingdom gespielt. Ich finde, damit kann es halt nicht im Ansatz mithalten. Ja, und wenn man da halt irgendwie eine 90 vergibt oder so, dann zumindest bis jetzt, muss ich so sagen, dümpelt so ein Echoes of Wisdom eher so im 70er-Bereich für mich rum. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist. Und wenn man jetzt halt nicht alle Zeldas schon gespielt hat und nicht die vielen Vergleiche hat, dass es einen nicht auch total begeistern könnte oder keine Qualität hätte. Im Gegenteil. Es ist absolut gut, aber ich finde vieles halt erwartbar. Teilweise halt die Sachen nicht so gut wie in anderen Zeldas, gerade beim UI, wie gesagt. Und ja.
Ich würde es mir trotzdem mal gucken, weil ich finde das, ich finde das von dem, also ich mag den Grafikstil auch nicht, das mochte ich bei Link's Awakening auch nicht, das Remake. Mhm. Aber ich finde das mit diesem Zauberstab eigentlich ganz geil. Also da bin ich mal gespannt.
Aber das ist auf jeden Fall was Neues.
Ich habe auch gehört, dass das später richtig interessant werden soll mit den Leveln, dass es am Anfang so ein bisschen dauert, bis das Ganze so zündet und es so eine sehr lange Aufwärmphase gibt, das danach aber dann halt so richtig losgeht und ein paar ganz coole Dungeon-Designs kommen, die man so vorher halt nicht hatte, weil diese Mechanik halt eben so ist. Und man soll relativ viel Freiheiten haben, wie man die Rätsel löst.
Das ist ja auch ganz gut. Das ist so, ja. Und man hat ja noch die zweite Fähigkeit, dass man sich so verbindet mit anderen Gegenständen und dann quasi deren Movement mitmacht, also das quasi kopiert. Das wird, finde ich, immer zu sporadisch und zu selten eingesetzt, sodass man immer erst alles mit den Gegenständen probiert, bevor man dann irgendwie 5 bis 10 Minuten später auf den Schlauch wieder kommt. So, ach nee, ich habe ja noch diese andere Besonderheit, die in diesem Spiel genutzt wird. Ach ja, da war ja noch was. Dann versuche ich es mal so. Und meistens ist das dann auch des Rätsels Lösung.
Ja, das ist cool. Ja, ich guck's mir an. Also da werden wir sicherlich noch was machen, wenn wir ein bisschen mehr gespielt haben.
Es ist immerhin ein schönes Zelda. Und es hat ja zumindest den Twist, dass ich auch wissen möchte, ob irgendwie mit der Handlung noch was Spannenderes passiert, als das, was zu Beginn da ist. Das ist relativ oberflächlich, aber mal gucken, was sie da noch machen hinten raus mit Zelda als Protagonistin. Wer ist denn die Protagonistin in Concrete Genie? Bist du es, Anne?
Schön wär's, ja. Ich wäre gerne Protagonistin in einem Videospiel, muss ich schon sagen. Fände ich ganz geil. Nee, pass auf, es ist ja so. Concrete Genie ist ja ein relativ alter Titel, falls ihr noch nie davon gehört habt. Der kam 2019 raus. Auf der PlayStation 4 ist auch ein Sony-exklusiver Titel, weil Sony das Studio Pixel Opus damals aufgekauft hat, 2014. Und dann haben sie zuerst Entwined für Sony gemacht. Das ist auch so ein ganz kleines, nischiges Game. Und dann haben sie sich an was Größeres gewagt. Das heißt Concrete Genie. Und wurde, wie gesagt, 2019 veröffentlicht. Das lag jetzt so ewig bei mir rum, weil es das irgendwann mal im PS Plus gab. Und ich checke einfach immer alles ab bei PS Plus und lade das einfach mal so runter, weil was man hat, hat man. Und dann habe ich jetzt irgendwie durch Astrobot, weil es ja diese ganzen kleinen Bots in Astrobot gibt, habe ich den Charakter gesehen aus Concrete Genie und dachte, ja stimmt, das hast du ja auch noch irgendwo rumliegen, hast nie angefasst. Also bin ich hingegangen, habe mir das endlich mal runtergeladen, installiert und muss sagen, es ist schon ganz schön sweet. Also es ist ein sehr, sehr low-key Game, also passiert schon nicht so viel krasse Action. Ist eher so ein Familien- und Kindergame, wo du einen Jungen namens Ash spielst, der in Denska lebt.
Aus Alabastia.
Und der ist nämlich nach Denska gezogen. Aus Alabastia. Und Denska hat sich leider im Laufe der Jahre sehr, sehr verändert. Die Stadt ist ziemlich heruntergekommen. Es gibt viele wirtschaftliche Probleme. Die ganzen Fabriken haben zugemacht. Und obendrein gibt's da auch noch so eine Art Verschmutzung oder wie bei der unendlichen Geschichte, das Nichts. Also es wird immer größer, irgendwas Dunkles, Ekliges wird immer größer und breitet sich immer mehr aus und zerstört die Welt sozusagen.
Du hast übrigens gerade gemacht, dass mir übel geworden ist, als du das Nichts angesprochen hast. Ich habe vergessen, dass ich so eine krasse Mega-Angst als Kind vor dem Nichts aus der unendlichen Geschichte hatte. Same. Und mir ist direkt krass übel gerade geworden. Das ist ja heftig. Da habe ich ja lange nicht dran nachgedacht. Oh Gott.
Oh Gott. Ja, ich auch. Ich fand's auch mega gruselig, diese Vorstellung alleine.
Ja.
Egal. Wollen wir nicht mehr drüber nachdenken? Sprechen wir über schönere Dinge. Und Ash ist halt ein eigentlich sehr fröhlicher Junge, der ein gutes Elternhaus hat und der zeichnet gerne. Und dann sitzt er da und zeichnet so in sein Zeichenbuch und dann kommen so ein paar Stadtbullies, also so andere Kinder quasi, die ihn die ganze Zeit halt immer mobben und zerreißen halt sein Buch und die Seiten fliegen so durch die ganze Stadt. Und dann passiert aber irgendetwas Magisches, man weiß nicht genau, man kann es nicht erklären, sodass ein Wesen, das er so gezeichnet hat, namens Luna, zum Leben erweckt. Und dieses Wesen erklärt ihm dann, dass seine Aufgabe ist, die Stadt von diesem Nichts, von diesem Glibber-Schmutzgedöns zu befreien, indem er halt die Wände bemalt. Und da kriegt er so einen magischen Pinsel und ja, darf dann schön 4 verschiedene Viertel der Stadt neu verzieren, um quasi zu verhindern, dass das Ding komplett untergeht. Und es ist eine schöne Geschichte, aber praktisch ist es halt so, dass du, es ist für VR ausgelegt auch, also ihr könnt es auch mit der PlayStation VR spielen, wenn ihr eine habt.
Ja.
Braucht aber Move-Controller.
Und auch nur leider sehr spezielle Level. Nicht das ganze Spiel.
Nicht das ganze Spiel auch noch? Nee, oh Gott, nee, das ist ein
eigener Modus. Das ist ein eigener Modus.
Das ist ja traurig. Egal. Jedenfalls merkt man halt schon, sie haben versucht, den Controller irgendwie mit einzubinden, weil du musst halt das, was du zeichnen willst, musst du halt mit dem Controller nach oben oder unten bewegen. Das kannst du auch ausstellen, wenn du möchtest, wenn es dich zu sehr nervt. Aber das ist so der die Funktion dahinter. Und du zeichnest halt nicht wirklich selber, sondern du wählst aus so einer Palette, aus diesem Zeichenbuch, was Ash halt schon mal gezeichnet hat. Die Seiten werden ja im Laufe des Spiels wieder eingesammelt und dann kriegst du quasi so neue Vorlagen. Und dann kannst du dir halt daraus immer aussuchen, möchte ich hier eine Sonne hinmalen, möchte ich hier eine Wiese hinmalen, einen Baum, einen anderen Baum und so. Weißt du, so das, die Bandbreite dessen, was man zeichnen kann, ist sehr begrenzt. Die wächst natürlich im Laufe des Spiels, aber ich finde, dieses Wände anmalen und sich da irgendwie kreativ ausleben, das nutzt sich sehr schnell ab, weil es halt, wie gesagt, immer die gleiche Auswahl ist, die man zur Verfügung hat. Und deswegen, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man genug Auswahl hat, wo man endlich mal irgendwie auch andere Stempelvorlagen sozusagen kriegt, dann finde ich, ist das schon so, habe ich schon irgendwie alles gemacht. Dann habe ich irgendwie wenig Lust, noch jede einzelne Wand, also man muss ja auch nicht jede einzelne Wand anmalen, sondern die Wände, die wichtig sind, werden dann so gekennzeichnet mit so Lichterketten. Und wenn du die Wände dann irgendwie schön verzierst, dann erleuchten halt diese Lichterketten. Und warum das Ding Genie heißt, Concrete Genie, du kannst Elementarfiguren zum Leben erwecken. Also es gibt manchmal so Spots, da sind die so auf dem Boden gemalt und dann kannst du entweder, je nachdem in welchem Viertel du bist, kannst du eins für Strom oder Feuer, Wind und das vierte weiß ich noch nicht, weil ich da noch nicht bin, so ein Genie basteln, auch aus den Seiten, die du im Laufe des Spiels wiederfindest. Du machst dann halt so einen Körper und dann kannst du noch Ohren aussuchen, ein Schwänzchen und eine Kopfbedeckung zum Beispiel. Und die sind eigentlich eher so der Clou des Spiels, weil die helfen dir zum Beispiel, wenn irgendwo eine Barriere ist, die du nicht überbrücken kannst. Dann brauchst du einen von diesen Genies, entweder mit Element Strom, der dir den Stromkasten irgendwie kurz schließt, oder der Feuer-Genie, der irgendwie die Kartons verbrennt, die im Weg stehen, oder irgendwas halt. Das ist halt so der Gameplay-Aspekt, der da irgendwie durch dieses Zeichnen hinzukommt, der am wichtigsten ist. Das Problem ist, die nerven mich so ein bisschen, diese Genies oder Djinns, weil die halt überall mit rumwuseln. Laufen dann halt immer, ich male dann irgendwas und dann laufen diese Djinns da rein und dann wollen die, dass ich irgendwas Konkretes für sie male. Und ich denke mir so, nee, eigentlich will ich das jetzt überhaupt nicht malen. So, ich mal gerade ein Bild, lass mich das doch so malen, wie ich möchte. Und ja, die verlangen halt manchmal so ein bisschen was sie haben wollen, ein spezielles Bild. Und dann denke ich mir aber so, nee.
Die sind ja wie Kinder. Das ja, ist ja furchtbar.
Ist ja furchtbar, exakt. Furchtbar, nein. Und das, wie gesagt, es ist echt schön. Es ist eine tolle Idee, weil es auch viel darum geht, um den Umweltaspekt, so wie man mit seiner Umwelt umgeht. Die Kinder untereinander, da erfährt man doch auch einiges über die anderen Kinder, die Ash die ganze Zeit drangsalieren, was mit denen eigentlich los ist, warum die so sind und so. Das ist alles mega schön. Nur, wie gesagt, es ist sehr, also es wäre auch in 5 Stunden erzählt gewesen. Ich bin jetzt schon 8 drinne. Und es ist einfach, ich finde persönlich, es ist zu lang. weil es sich dann zu schnell abnutzt. Aber die Idee an sich ist schön. Das Studio hat es leider nicht geschafft. Die wurden letztes Jahr geschlossen. Hm. Weil, naja, Sony halt Stellen abbauen wollte. Und da war dieses
Studio, glaube ich. Das ist ein Skandal.
Ja, naja, ja.
Ja, ich fand, ja. Also ich, um da ein bisschen Gegengewicht zu liefern, ich habe es damals auch gespielt. Vor 4 Jahren ist es rausgekommen, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Und ich fand es super. Und ich sitze hier die ganze Zeit und denke so, hä? Das ist ganz anders in Erinnerung. Ja, ich habe, also es stimmt, dass man nicht selber zeichnen kann. Das ist vielleicht so, das ist die Erwartung, die darf man nicht haben. Man sucht da wirklich Presets aus. Aber ich fand diese ganze Welt total geil. Das ist irgendwie eine Hafenstadt. Und die Hafenstadt ist, ist die Wahrheit, eine Kindheitserinnerung, wie du sagst. Und die sieht jetzt heute völlig im Arsch aus. Und ich finde, dass diesen Aspekt, dass man Farbe und Leben in eine tote Umgebung reinbringt, mit seiner eigenen
Kinder. Ich finde es auch geil. Ich mag ja auch The Blob zum Beispiel total gerne, weil, ne, gleiches Prinzip. So.
Ja, genau. The Blob ist gegen Faschismus und das hier ist gegen andere Sachen. Aber das ist beides dieselbe Idee. Also, dass man im Prinzip halt irgendwie die Welt einkreist. Und klar, also dieser ganz viel Freiheit hat man nicht. Also es gibt so Sachen wie Malbücher und so, wo man ein bisschen mehr machen kann. Aber ansonsten ist es eigentlich auch sehr...
Ein paar versteckte Vorlagen, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Aber es hat so einen Tim Burton-Look irgendwie. Also es hat so, es ist so, die Animationen haben so einen Stop-Motion-Stil, den ich super charmant finde. Und das sage ich jetzt jemand, ich finde Tim Burton jetzt nicht so obergeil, aber die älteren Filme waren super, so Beetlejuice und sowas. Und auch Nightmare Before Christmas. Daran erinnert es mich halt total. Und ich finde, ich fand die Viecher gar nicht nervig. Ich fand die eigentlich sogar voll geil.
Ja, die sind auch süß. Man designt die ja auch selbst, ne? Aber die hängen halt die ganze Zeit bei einem rum und dann willst du die irgendwo, also du kannst sie auch irgendwo hinkommandieren, damit sie dir helfen, aber dann kommen die nicht, weil du musst erst ein Bild für die malen. Und dann denke ich mir auch so, ey, Leute, lass mich doch bitte weiterkommen. Lass mich doch, ich möchte jetzt lieber was anderes machen. Und dann steht dieser Djinn irgendwo 30 Wände weiter am Anfang des Levels und möchte, dass wir ihm da kurz einen Baum hinmalen.
Okay, aber nichts Komplexes. So, ne? Das wird,
nein.
Das geht schon so in 5 Minuten, dass du da fertig bist.
Wenn ja, nein, das, sind, das dauert ja auch alles nicht lange so, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Das beschneidet mich so in meiner kreativen Freiheit. Es gibt da auch noch einen freien Modus, so einen Malmodus, da kannst du malen, was du willst.
Das ist der auch im VR geht, genau. Das ist,
Also du hast natürlich auch nur diese Stempelvorlagen und so weiter, aber du kannst dann halt da in Ruhe irgendwie die ganzen Wände von entweder dem Leuchtturm, wo man anfängt, oder halt je nachdem die Viertel, wenn man die abschließt, dann kommen die halt auch dazu. Dann kannst du da auch irgendwie mit sauberen Wänden einmal komplett durchmalen, wenn du möchtest. Und das ist, glaube ich, der Modus, den ich präferieren würde. Aber den muss man sich halt erstmal erspielen, ne?
Was ich auch cool finde, dass die Kinder, ich will ja jetzt nicht spoilern, wohin das geht, das ist ja noch nicht durch, aber wie du schon sagst, man erfährt mehr über die und das sind am Anfang die totalen Arschgeigen, ne? Die bulligen dich und die schmeißen ein Buch durch die Luft und alles und muss die Seiten ja einsammeln und da merken die aber irgendwann, dass das ein Fehler war und dass es da auch eine gemeinsame Gefahr gibt und dann wird aus Feinden werden dann Freunde. Und das finde ich total cool. Also das ist, aus der Sicht ist es total, es ist halt eigentlich auch so in der Tradition erzählt, wie sehr viele Kinderfilme, also dass die Bullies auch so übertrieben dargestellt sind.
Ja,
so ein bisschen wie in den ersten Harry Potter Filmen. Dann ist der blonde Typ, weiß nicht, wie er heißt. Wie heißt der? Malfoy oder so? Ist halt besonders fies, besonders dumm.
Draco Malfoy.
Malfoy, genau, Draco. Und es ist aber trotzdem, aber du merkst halt, dass die das eigentlich machen, weil sie selber Angst haben oder weil sie selber irgendwie Sachen erlebt haben, die sie dazu gebracht haben. Und das, finde ich, fängt das Spiel ganz gut ein. Aber
da gibt es dann so kleine Rückblicke, die dann auch so im Comic-Stil erklärt sind, ne?
Genau.
Diese Zwischenstorys und Beweggründe.
Das kam so kurz vor der PS5 raus und ich glaube, das hat keine Sorge gespielt.
Ja, genau deswegen. Das ist sehr untergegangen.
PS5 bestimmt super.
Ja, okay. Das erinnert mich total an Puppeteer. Kennt ihr noch Puppeteer auf der PS3?
Ja.
Was auch, also das Puppeteer finde ich nochmal ein gutes Stück besser, aber ist auch ein Plattformer mit kreativen Ideen und so. Und hat keine Sorge gespielt, weil die PS4 da gerade rauskam.
Übergangsspiele sind immer schwierig, wenn es gerade Yoshi's Island ist.
Ja, und das ist auch so ein Übergangsspiel-Ding gewesen. Also, falls ihr das verpasst habt. Also, ich gebe der Anne schon recht, das ist schon ein bisschen eingeschränkt, aber die hatten, glaube ich, eher so ein Rätsel-Spiel dann halt wirklich auch im Sinn, dass man da schnell vorankommt. Ich könnte mir jetzt aber auch nicht so richtig vorstellen, wie man das mit eigenen Zeichnungen realisieren kann. Also ich
auch nicht. Also ich, das ist ja auch nicht der Hauptkritikpunkt, den ich habe. Also es war mir schon klar, dass das selber zeichnen schon Quatsch wäre, weil dann da könnte man vielleicht einen eigenen Modus draus machen, wo du halt den Pinsel nimmst und dann kommt da anstatt Muster kommt da einfach nur Farbe raus und du kannst irgendwie von Hand halt selber was malen. So, ja. Das hätte ich
aber wieder sehr unbefriedigend gefunden, weil ich dann sehr, sehr schlecht gezeichnet hätte und gar nicht, wenn das mehr auf dem Bildschirm gewesen wäre.
Ja.
Ich finde diese fluoreszierenden Farben von den Zeichnungen finde ich auch
schön. Das finde ich auch geil. Das finde ich auch mega, weil es leuchtet so schön, weil die Stadt ja auch so grau und düster und heruntergekommen ist und die Farben sind so richtig schön knallig und die arbeiten mit so krass vielen Partikel hier.
Effekten,
ganz genau, so heißt es. dass später halt alles leuchtet, weil du am Anfang war ich ja wirklich so, habe ich jede Wand angemalt. Ich habe ja alles angemalt, komplett. Deswegen hat es sich wahrscheinlich für mich.
Da hast du dich übermalt.
Ja, genau. Ich habe das Prinzip eigentlich zu sehr abgenutzt am Anfang, damit ich jetzt halt irgendwie im dritten Abschnitt stecke und denke so,
Das erklärt auch, warum du so eine lange Spielzeit hast. Wenn ich das hier richtig sehe, soll das eigentlich maximal 5 Stunden gehen.
Lol.
Zumindest, wenn ich die Longplays auf YouTube hier richtig interpretiere. Nun denn, ein Spiel, das auch nicht viel länger war, jedenfalls in seiner Originalversion. Oder wolltest du noch was zu Concrete Genie sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, Leute, probiert das mal aus, wenn das nach einer Sache klingt.
Ist gerade im Sale für 21 Euro.
Siehst du es auch schön.
Auf jeden Fall gutes Angebot.
Oder falls ihr es auch, wie ich, irgendwann mal ein PS Plus runtergeladen habt und bisher nicht angefasst habt, probiert das ruhig mal. Das ist schön. So ein bisschen, das ist auch gut für den Herbst, finde ich.
Könnte auch einfach die Insert Moin-Folge dazu rausholen, weil das habe ich mit dem Manu damals besprochen. Die haben wir, wir damals zur Release besprochen. Wir fanden es ganz gut.
Oh, mit 60 FPS auf der PS4 Pro. So, jetzt bin ich aber auch durch mit meinen Details. ein Spiel, das auch nicht viel länger als 5 Stunden war, zumindest damals für mich, war Silent Hill 2 auf der PlayStation 2. Jetzt ist das Remake draußen, das aber auch, heißt das überhaupt Remake oder heißt das auch wieder Silent Hill 2?
Das heißt einfach Silent Hill 2.
Du hast es gespielt. Sag uns, wie Resident Evil 2 Remake Silent Hill 2 geworden ist.
Ja, ich sind nur Erstandrücke. Ne? Natürlich wird es dazu nur eine einzelne Folge geben. Und wenn es um Spielzeit geht, brauche ich wahrscheinlich sehr lange. Weil ich habe allein für den Einstieg schon 1 Stunde gebraucht, weil ich mir alles angeguckt habe. Ich bin ein Stream mit mir. Würde ich nicht machen, weil die Spiele gehören mir, wenn ich sie als erstes spiele. Das teile ich mit niemandem.
Das ist auch der richtige Ansatz. Da komme ich immer mehr zu. Da komme ich immer mehr zu.
Aber, also gerade so Horrorerlebnisse und sowas will ich für mich haben. Und das ist so, dass dass ich mir da aber auch wirklich jedes einzelne Detail angucke und ich bin da sehr, sehr, ich erkunde unheimlich gerne diese Umgebung, diese schöne Umgebung zwischen Melancholie und Horror. Warum kommt meine Katze jetzt?
Oh.
Die will kuscheln.
Ja,
ich rede. Ich merke,
dass du schon wieder von diesem zweiten Liebhaber in deinem Leben redest, diesem Silent Hill 2.
Ja, aber der erste Eindruck, also ich bin da jetzt so 2 Stunden drin und da kann man da zumindest auch schon ein bisschen was zu den technischen Aspekten und so weiter sagen. Und der ist aber durchaus positiv. Der erste Aspekt, der erstmal das ganze Spiel komplett natürlich abhebt von dem Original, ist, dass die Kameraperspektive jetzt eine Schulterkamera ist. Mhm. Und alle Ultra-Fans, die jetzt vielleicht gedacht haben, oh nein, da kommt jetzt ein Spiel, das sich sehr, sehr nah am Original orientiert und also nicht als Eigeninterpretation gewählt werden kann. Allein durch diese Kameraperspektive wirkt es schon komplett anders. Also es macht das Original, also viele denken ja immer, ein Remake macht ein Original obsolet. Jetzt geht sie hier an den Mikrofonständer dran. Hör mal.
Oh. Ich möchte vielleicht auch nochmal ihre Meinung da geigen.
Also wenn ihr jetzt ruppeln hört, dann ist es die Katze, die sich jetzt an allem reibt. Du hast Hunger, ne? Yakushima, ich gebe dir gleich was. Die läuft hier rum und jetzt rutscht sie bestimmt hier runter.
Ja, die hat eine eigene Rutsche? An deinem Desk?
Nee, ich habe so eine Abdeckung für ein Gerät. Ja, ich wusste es. Oh nein.
Schön auf den Powerknopf vom PC.
Und die Krallen voll ins Mauspad gerammt und mir voll auf den Fuß gefallen. Ja, das rutscht dann so. Das ist dir peinlich, ne?
Ja, das wäre mir auch peinlich.
Also, aber es geht dir gut. Katzen können ja überall runterfallen. So, Also nochmal, Silent Hill 2. Also technisch finde ich das sehr beeindruckend, weil die, ich habe mir früher bei Silent Hill 2 halt immer vorgestellt, wie die einzelnen Orte aussehen. Und das ist, für die, die es nicht gespielt haben, es ist so semi-offen am Anfang. Also man läuft am Anfang von so einem Rastplatz runter durch einen Wald in die Stadt rein. Und man hat vergleichsweise zu anderen Horrorspielen relativ viel Bewegungsfreiheit, weil du halt diese offene Straße hast und so. Und du kannst dann halt an verschiedene Gebäude gehen. Und das Tolle an dem alten Spiel ist, dass die, dass zumindest die Karte und auch die Orte, die dort angedeutet sind, die sind ziemlich logisch aufgebaut. Also es ist eine Kleinstadt, eine amerikanische. Es gibt vor dieser Kleinstadt gibt es so Sachen wie eine Werkstatt zum Beispiel oder eine Ranch, an der man vorbeiläuft. Und es gibt so einen Abwasserkanal, an dem man vorbeigeht. Also dort wird das ganze Abwasser aus den Bergen durchgeleitet. Dann gehen dann beide rein. Und eins der ersten Sachen, die da sind, ist da zum Beispiel ein Blumenladen. Und ich stand dann immer im Original so davor. Das Mikrofon. Die Katze ist wieder auf dem Tisch. Ich stand dann damals vor dem Blumenladen und habe mir dann überlegt, wie war das wohl damals, als das als Silent Hill, als da noch Leute gelebt haben, aber du kannst nicht in diesen Laden rein und irgendwas machen. Und jetzt kannst du das. Jetzt kannst du in den Laden reingehen, gehst da rein, findest eine Notiz, da war die letzte Notiz an eine andere Mitarbeiterin, hey, der Kunde hat einen Blumenstrauß bestellt, ich bin ja aber schon früher am Feierabend, du kannst dir diesen Ort angucken, ein bisschen erforschen. Und es ist nicht storyrelevant in irgendeiner Form, es macht diese Stadt aber so viel glaubwürdiger. Und allein das ist großartig, dass du kannst jetzt in ganz viele Gebäude reingehen, also viel mehr als vorher. Du kannst jetzt in einen Plattenladen reingehen, du kannst jetzt irgendwie in die Bar reinlaufen, du kannst halt dir viele, viele optionale Sachen angucken, Werkstätten, die vorher nicht betretbar waren. Und das klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, es ist aber für eine Stadt, die glaubwürdig ist.
Für Atmosphäre und Glaubwürdigkeit ganz
so
wichtig,
gut,
denke ich.
Ja. So gut. Und Bloober Team, das ist ja das Studio dahinter, die haben vorher so Sachen wie Layers of Fear gemacht und
Blair Witch,
genau. Die sind halt, die haben wahnsinnig gute Level-Designer. Die können sehr, sehr gut glaubwürdige Umgebungen gestalten und das sieht auch wirklich wahnsinnig gut aus. Es gibt ja diesen berühmten Abstieg durch den Wald am Friedhof vorbei in die Stadt, der sehr oft auch zitiert wird und einer der besten Einstiege für ein Horrorspiel war, sehr atmosphärisch. Man fühlt sich halt auch wirklich auch, dass man in seinen Limbus hineinläuft, in die Vorhölle hinein. Und es ist hier so mit so vielen Details bestückt, dass ich halt quasi nie die Renntaste benutzt habe. Ich bin wirklich gegangen. In ganz normalen Schritt, habe mir alles links und rechts angeguckt. Und dabei ist mir auch aufgefallen, wie gut dieses Sounddesign ist. Das Sounddesign ist richtig geil. Ein Beispiel vom Anfang, es gibt am Rastplatz, die Straße ist abgesperrt. Also Silent Hill ist voller Baustellen, die Stadt ist ein bisschen runtergekommen und es gibt da so eine Absperrung, wo so ein großes Gitter vor ist, da sind so Planen dran. Und diese Planen, die bewegen sich so ein ganz kleines bisschen im Wind, was wirklich sehr, sehr gut klingt. Und wenn man ganz nah an dieses Gitter rangeht, dann hörst du aus der Dunkelheit dahinter schon merkwürdige Geräusche, wahrscheinlich von irgendeinem Monster. Aber du musst sehr genau hinhören. Das ist nur für die Leute, die sich die Zeit nehmen, nicht sofort runterzugehen in den Wald, sondern sich wirklich alles ganz genau angucken. Und die werden dann mit solchen kleinen Audiodetails belohnt. Die hören dann irgendwie Sachen in der Finsternis und manchmal kreucht da so ein bisschen was und manchmal gibt es auch andere Geräusche und das klingt alles wahnsinnig überzeugend. Und über den 3D-Sound von der PlayStation auch wirklich sehr gut. Das sehr, sehr räumlich alles und von viel Atmosphäre ist das wahnsinnig.
Ist das etwa ein Exklusivtitel?
Nee, kommt auch für PC.
Gibt es aber keinen 3D-Sound.
Nicht, dass ich wüsste. Also das ist halt so ein Ding, das sehr gut über PlayStation funktioniert, so wie der ganze andere Kram. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, es gibt eine Fülle an Barrierefreiheit-Optionen und Optionen fürs HUD. Und das ist ganz fantastisch, weil das Erste, was ich bei der Preview damals dachte, war, hoffentlich kann ich diese ganzen HUD-Elemente ausstellen. Damit meine ich so Sachen wie, wenn man zieht mit einer Waffe, dass dann das Fadenkreuz dann so eine Animation macht. Also wenn du zum Beispiel, je nachdem, was für eine Waffe du hast, wenn du eine Schrotflinte hast, dass du dann so ein großes, breites Fadenkreuz hast, um diesen Streuradius abzubilden und sowas. Ne? Und ich so, ja, klar brauchen manche Spielerinnen so, weil modern und sowas und zeigt ja auch, worum es geht, aber will ich alles gar nicht. Und das Schlimmste fand ich, wenn man verwundet ist, also wenn man von einem Gegner angegriffen wird, dann gab es in den Previews immer so einen roten Rahmen, so ein bisschen wie bei Call of Duty. Und das ist halt ganz furchtbar in so einem Horrorspiel. Also wie gesagt, jeder wie er mag, für mich ist das nichts. Und du kannst alles ausschalten, alles, alles. Das ist, du kannst diese Bildschirmanzeigen ausmachen. Man sieht trotzdem noch, dass James verwundet ist, der Hauptprotagonist, weil er halt anders läuft, anders animiert ist, er keucht und atmet schwerer. Man hat auch hinten so ein bisschen Blut auf der Kleidung. Also man sieht immer, dass er verwundet ist und dann halt auch Heilung braucht. Also man braucht diesen Rahmen nicht. Man kann auch, es gibt manchmal, wenn du von Säure angespuckt wirst, gibt es so Gegner, die dich anspucken können. Das kannst du auch komplett ausschalten. Du kannst das Fahnenkreuz minimieren, also dass du nur so einen Punkt hast und auch einstellen, wie transparent das sein soll und welche Farbe das sein soll und wie groß. Oder komplett aus, wenn du das nicht haben willst. Du kannst sämtliche Interaktionsobjekte reduzieren oder ganz ausschalten. Du kannst sämtliche Anzeigen auch ausnehmen. Also wenn du die volle immersive Erfahrung
hast. Ja, so wie das Original, da war ja auch nur Spielgrafik, das hat es ja so großartig richtig gemacht.
Und wenn
ja
du das haben willst, das kannst du alles dir einstellen. Und dann dachte ich so, ja, cleaner HD-Grafik, 4K-Grafik, sieht gut aus, schöne Grafik, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu clean und ein bisschen zu viel Farbe. Und was gibt's? Im Menü gibt's auch eine 90er Farboption.
So geil. Als,
das ist dann einfach total entsättigt und du hast so eine Vignette drumherum. Und dann sieht dann aus wie Silent Hill 2 damals. Also es ist so richtig reduziert und gefällt mir persönlich auch viel besser, weil sieht dann so ein bisschen aus wie so ein alter Film. Das Einzige, was noch fehlt, also ich hoffe, dass noch gepatcht rein wird, ist halt so ein Filmkorn. Das ist leider nicht mit drin. Also,
ja, hatte ja damals auch der zweite Teil.
Stimmt. Genau, also das ist das, was mir fehlt. Also die haben sehr auf die Community gehört und wussten auch ganz genau, dass das hier eine Zielgruppe ist, denen solche Sachen extrem wichtig sind. Deswegen ist alles drin. Und wenn ihr sagt, und sogar die Barrierefreiheit-Optionen darüber hinaus, also für Leute, die eine Behinderung haben, sind auch vorbildlich. Also es geht dann so in Richtung von The Last of Us 2. Es gibt so einen Hochkontrastmodus, dass du zum Beispiel Figuren hervorheben kannst und so. Mhm. Alles davon ist drin. Richtig gut. Und ansonsten ist der Eindruck eigentlich sehr positiv. Also ich muss sagen, dass die, es gibt so ein paar leichtere technische Sachen, die mir nicht gut gefallen an der PlayStation 5-Version. Das erste wäre, das ist ein Unreal 5-Spiel. Und es gibt so diese typischen Skalierungsartefakte manchmal. Also besonders wenn du den Charakter sehr schnell bewegst, die Kamera sehr schnell bewegst, den Qualitätsmodus, dann siehst du im Nebel, der an sich hervorragend aussieht, siehst du dann aber am Rand des Charakters immer sowas Schlierenartiges.
Ja, das ist das DLSS Gedöns. Also genau. Die Upscaling-Technik, die halt immer Artefakte übrig lässt, weil es halt AI-Kack ist. Das ist natürlich schade.
Das ist echt schade. Ich hoffe, dass die PC-Version da besser läuft.
Oder halt, dann sollen sie anbieten, eine stabile Auflösung, wo halt kein DLSS-Äquivalent benutzt wird. Sowas mag ich immer, wo du das dann halt nicht hast. Das finde ich bei Rennspielen ist das auch ganz furchtbar, wenn du da links und rechts dann immer so diese Umrisse hinter dir herziehst, während du schneller und langsamer fährst, kommen sie dann näher an dich ran. Das ist furchtbar.
Das ist richtig doof. Also das ist etwas, was mir nicht so gut gefällt. Also Frame-Pacing ist ein Qualitätsmodus. Also es gibt zwei Modi. Einer, der natürlich Performance, 60 Frames und einer, der 30 Frames hat. Ich hatte das Gefühl, das Frame-Pacing ist richtig. Also es fühlt sich so halt nicht richtig flüssig an. Ich sehe diese gute 30 FPS. Da wird wahrscheinlich Digital Foundry auch einen Test machen, aber das ist das, was mir aufgefallen ist. Und was mir, also Umgebungsgrafik, der Hammer. Ich könnte mich ewig in dieser Stadt aufhalten und durch die Gebäude laufen. Und was mir nicht so gut gefällt, ist, sind die Animationen.
Oh nein, das war doch die große Stärke. Wenn ich da, warte mal, ich versuche mich zu erinnern. Silent Hill 2 hat zuerst so Gegner, die Füße haben und dann geht es bis zum Torso und dann haben sie wieder ein Torso und Füße, die nach oben gehen auch. Sind die wieder drin?
Ja, die sind wieder drin. Und die sind, ja, also das ist alles okay, also es ist auf einem guten Niveau, aber wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst mit den Remakes von Resident Evil, das ist ein Riesenunterschied und natürlich gar kein Vergleich zu The Last of Us, wo wir gleich im Horror-Genre bleiben wollen. Das ist klar.
Natürlich das Geld, was reingesteckt wurde.
Ja, und das merkst du halt auch, also du merkst es an so Kleinigkeiten, wenn man mit James zum Beispiel eine Treppe hochgeht, dann macht bep, bep, bep. Also er geht nicht stufenlos hoch, sondern er geht halt immer, er ist halt immer gelevelt auf den Untergrund. Es sieht auf Treppen sehr seltsam aus. Und ich finde auch, hier muss ich sagen, also Third-Person-Perspektive finde ich interessant, das Spiel auf diese Art zu erleben. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass sie sich ein bisschen stärker von dem Design des Hauptcharakters entfernen, weil seine Jacke ist halt so eine grüne, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese typisch amerikanischen Jacken, die man so, die wetterfest sind und so. Aber du siehst halt quasi einfach eine grüne Fläche. So, also er sieht ein bisschen langweilig von hinten aus. Und das ist zum Beispiel bei Charakteren wie Leon oder so, ist ein bisschen besser gelöst, weil die Kamera natürlich auch ein bisschen anders positioniert ist und so. Und hier ist mir, ich weiß nicht, hätte man sich auch gut von dem Original trennen können. Und was mir auch nicht so gut gefällt, ist nur ein Detail. Die Haare sind schon arg blond. Das leuchtet im Dunkeln so. Also Es läuft in so einen dunklen Raum rein und die Haare strahlen einfach. Selbst wenn du, und wenn du deine Taschenlampe anmachst, dann reflektiert das auch so.
Vom Hauptcharakter?
Und, ja, und das war.
Der ist im Original überhaupt nicht blond.
Ja, und das war.
Das ist Straßenköter, dachte ich.
Ja, ja, und das sieht total seltsam aus. Aber das ist jetzt wirklich, das geht jetzt sehr ins Detail. Ansonsten muss ich sagen, echt gut empfehlenswertes Ding bisher. Also inhaltlich finde
Hast
ich.
Hast du schon den NPC gefunden, der mit dir rumrennt?
Dazu komme ich später. Dazu würde ich ja in der fertigen Besprechung
kommen.
Was man sagen muss, ist, es hat eine andere Direction natürlich. So, es wirkt jetzt halt nicht mehr so sehr wie ein Lynch-Film. Also wie ein David-Lynch-Film. und das war damals schon ein Kritikpunkt, weil das ist, also ich mag das total, dass das Spiel damals so war. Es ist nur so, wenn du damals alle David-Lynch-Filme gesehen hast, so wie ich, dann hast du da gesessen im Spiel und gedacht, ja, die Szenen sind ja quasi eins zu eins übernommen. Warum ist das so? Und das ist halt jetzt, es löst sich halt davon. Also jetzt ist es halt eher von der Direction, die Menschen wirken nahbarer, die sind halt so gesprochen, dass sie halt auch wirken wie realistische Figuren. Sehr gut gesprochen, aber halt eben was komplett anderes. Also es ist halt das, was die Silent Hill Ultras voll auf die Palme bringt. Aber ich finde es interessant, das jetzt mal so zu sehen. Es ist halt eine neue Interpretation von den Dingen. Und ich finde die Sprecher auch alle sehr gut. Die Musik ist sensationell von Akira Yamaoka. Die ist neu arrangiert. Wolltest du das gerade fragen?
Nee, tatsächlich was anderes, aber erzähl ruhig erst.
Ja, also die Musik, die basiert auf der Originalmusik, aber die ist halt von Yamaoka nochmal neu eingespielt und hat nochmal einige Tracks erweitert. Das ist das, was mich auch quasi sofort kriegt. Und ansonsten habe ich eigentlich fast dieselben Kritikpunkte wie beim Original. Also ich finde, das, was mir beim Original besser gut gefallen hat, nämlich das Erforschen der Umgebung und die Atmosphäre und auch so diese Melancholie, die da drin ist, das ist hier in dem Remake bisher noch sehr viel stärker. Und das, was mir nicht gefallen hat, nämlich die Kämpfe, sind genauso blöd.
Ja gut, das hier, da kann ich direkt anschließen. Da hatte ich noch die eine Frage. Ich erinnere mich an Silent Hill 2 halt vor allen Dingen daran, dass ich da irgendwie mit so einer Pipe oder was auch immer in der Hand rumgerannt bin und die ganze Zeit auf Gegner, die schon am Boden liegen, noch dreimal draufschlagen musste, um das irgendwie effizient hinzukriegen. Haben sie den Nahkampf da irgendwie moderner geschaltet oder wirkt das immer noch so hölzern?
Ich finde es sehr hölzern. Mhm. Es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, weil Kämpfe solltest du vermeiden. Wenn du diese Straightjacket-Monster, die du zum Beispiel genannt hast, ne, die so aussehen, also nicht die mit dem Arm und Bein, sondern halt die quasi, die so aussehen, als hättest du eine Zwangsjacke an. Wenn du davon von zweien eingekreist wirst auf den normalen Schwierigkeitsgrad, dann ist das schon ein Problem. Also man sollte den Gegnern möglichst aus dem Weg gehen. Also es gibt so eine Situation zum Beispiel, ich habe den Plattenladen erwähnt, gehst da rein, sind direkt zwei von den Dingern drin und dann auch schlecht zu navigieren, weil das natürlich ein kleinerer Raum ist. Das sollte man zum Beispiel nicht machen. Also das Spiel ist jetzt, es hat diese Elemente, aber es wird jetzt nicht plötzlich zu einem Actionspiel. Das ist auf jeden Fall vom Gewicht her eigentlich so wie beim Original. Okay. Aber es sieht halt kranky aus. Also du klopfst da irgendwie mit der Planke rum oder hast halt diese, hast halt ab und zu eine Schusswaffe. Du hast jetzt gefühlt natürlich mehr Kontrolle durch die Third-Person-View. Ich finde es aber jetzt nicht unbedingt ein Highlight von dem Spiel. Also,
schwingt er denn immer noch von oben nach unten nur oder kannst du jetzt auch links, rechts machen?
Junge, der schwingt sowas von unten nach oben. Okay, also das sieht so seltsam aus, auch wenn er die Planke dann
also
so...
Also wie das Original.
Ja, sie haben sich halt sehr an dem Original orientiert da und ich finde, das ist ein Aspekt, der hat mir damals aber auch schon nicht gut gefallen. Mhm. Und das ist hier quasi, ich würde sagen, das ist 1:1. Also für die, die es noch nicht gespielt haben, es ist wenig und man spielt es hauptsächlich wegen der Atmo und es ist okay. Also es ist nicht so schlimm und es ist relativ komfortabel zu steuern im Vergleich zu vorher. Es ist eher so, dass du dir überlegen musst, attackiere ich jetzt einen Gegner, laufe ich jetzt lieber drum rum und meistens ist die Flucht auch lieber das Ding. Was noch erwähnenswert ist, wegen Zugänglichkeit, es gibt für alles auch einen eigenen Schwierigkeitsgrad. Also du kannst die Rätsel auf schwer oder einfach stellen oder normal und auch die Kämpfe getrennt davon einstellen, so wie das halt bei Silent Hill damals auch war. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, hey, ich will hauptsächlich Story und Rätsel haben, dann kannst du diesen Teil dann halt schwerer machen, sodass du ordentlich knobelst. Und du kannst dann halt den Actionanteil dann deutlich reduzieren, sodass es quasi nur so ein Nebending ist. Ich hätte es mutig gefunden, wenn sie es rausgelassen hätten bei dem Remake. Das war natürlich früh absehbar, dass die Kämpfe nach wie vor ein Teil des Spiels sein würden. Man kann da keinen Vorwurf machen. Aber ich fand die Silent Hills ohne Kämpfe immer besser. Also Shattered Memories fand ich hervorragend, weil man da einfach nur wegläuft.
Ja, mein Lieblings-Silent Hill.
Ja, eins der besten, finde ich. Oder ich mache das, das ist so, da weiß ich noch nicht. Aber ich, na, da wird es natürlich noch eine größere Besprechung geben. Also ich wollte nur sagen, es ist gut. Also ich finde, ich bin sehr angetan. Das reiht sich ein bei den ganzen Remakes, die wir so in letzter Zeit bei Horrorspielen hatten. So auf dem Level von Dead Space oder Resident Evil halt eben. Oder das Alone in the Dark Remake, was wir Anfang des Jahres hatten. Und das ist insgesamt doch ganz gut. Also kleinere technische Sachen, die ich nicht so toll finde. Ich bin mal gespannt, wie die PC-Version ist. Allein die will ich mir angucken, weil das ja Unreal Engine ist. Und dann gibt's dann halt den VR-Mod, den man da einspeisen kann. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ansonsten...
Du willst halt ja. wirklich die Straßen von Silent Hill aufsaugen ja. bis zum letzten Pixel.
Ja, ja.
Das werden wir jetzt auch mit dem Dessert machen. Den werden wir auch aufessen, jeden Krümel. Da haben wir drei Sachen aufgeschrieben. Und zwar erstmal mache ich irgendwas hier mit meiner Mutter Monika. Nintendo Museum eröffnet in Kyoto. Anne, das ja. hast du mitgebracht. Ich weiß, da gibt es direkt ein Scammer-Problem. Davon habe ich gehört. Erzähl
mal. Ist das so?
Ja, ja. Weiß die Sachen, die du da kaufen kannst, mitnehmen kannst, sind schon nach einem Tag limitiert worden auf eine Sache pro Customer, also dass nur einer eins kaufen kann.
Ja,
und inzwischen werden sie halt zu Traumpreisen auf eBay verschleudert.
Das ist die Leute
gehen
logisch.
Teilweise nur dahin, um das da zu kaufen und wieder zu verkaufen. Das ist nicht der Sinn dabei.
Das ist ja logisch. Also in Japan ist es ja generell so, auch zum Beispiel im Ghibli-Museum und sowas, da musst du Monate vorher erstmal sowieso die Tickets dir sichern, weil du halt das getrennt hast zwischen Touristen und Einwohner. Einwohner können quasi, glaube ich, sogar am selben Tag hingehen und haben so ein Restkontingent und alle anderen müssen halt irgendwie im Internet Monate vorher sich Tickets holen. So war das auf jeden Fall, als ich mir alles Mögliche dort angeguckt habe. Und beim Nintendo Museum ist es jetzt genauso. Das hat jetzt am 2. Oktober eröffnet in Kyoto. Richtig süß. Also man sieht es auch. Auf der Website kann man ganz viele schöne Bilder sich angucken. Der erste Stock quasi, da darf gefilmt werden, da dürfen Fotos gemacht werden und dann kann man mit riesigen Controllern auch verschiedenste Nintendo-Spiele auf riesigen Leinwänden spielen. Das ist sieht zumindest sehr lustig aus. Dann natürlich, was auch total viral gegangen ist, sind diese Controller-Plüschis, die du halt da in dem Shop kaufen kannst. Das sind so riesige Plüschversionen von Nintendo-Controllern. Und das sind, glaube ich, auch die Dinger, die am meisten auf eBay dann weggehen. Was kein Wunder ist, so, weil es die nur dort in diesem
Die hattest du schon so viele in den Händen, jetzt willst du auch damit kuscheln, klar.
Ich find's halt total charmant. Und die ersten Leute, also ich habe jetzt auch auf die Leute, die natürlich in Tokio waren wegen der Tokyo Game Show, haben natürlich super viel gepostet, weil die natürlich alle dahin gegangen sind. Als sie quasi so ein bisschen ein paar Urlaubstage dran gehangen haben. Also man konnte schon super viel jetzt sehen. Und das ist definitiv eine Sache, die ich anpeile, wenn ich irgendwann mal wieder nach Japan gehe, weil das interessiert mich schon. Du kannst da auch deine eigenen Karten basteln. Nintendo ist ja mit Karten spielen, beziehungsweise so, wie heißen die nochmal?
Ja, Sammelkarten. Ach so, diese Spielkarten, die du meinst, das fällt mir jetzt auch nicht ein.
Die haben bestimmten Namen. Die kannst du da auch selber dir designen zum Beispiel. Also es geht nicht nur rund um Videospiele und die Geschichte von Nintendo, sondern da gibt's auch interaktive Sachen, die du wahrnehmen darfst. Und das klingt toll. Also ich weiß, dass Nintendo beziehungsweise dass Japan richtig geil darin ist, so Museen für ihre Kultgegenstände zu bauen. Das Ghibli-Ding war halt auch,
das war so,
da darfst du ja gar nichts, da darfst du keine Fotos machen, nichts filmen, gar nichts, damit das halt exklusiv
nur den Anfangsbereich mit Totoro, da darfst du das Foto machen und danach, you're done, man.
Und das ist halt der Japan-Style und ich mag das total und ich finde es auch charmant, dass sie das hier zumindest für den Großteil des Nintendo-Museums einfach durchziehen, damit das halt was Besonderes bleibt. So. Und deswegen finde ich eine super Idee. Ich frage mich, warum das jetzt erst, weil Nintendo ja echt ein Urgestein ist, sowieso, in der Unterhaltungsindustrie, dass die jetzt erst ein Museum kriegen, finde ich ein bisschen weird.
Das hat ja Miyamoto sich angeeignet, dieses Projekt, und hat das dann nach dem Film, wo er auch noch mit federführend war, dem Kinofilm, war das jetzt das Ding, was er halt mit abschließen wollte. Bin ja mal gespannt, ob von ihm jetzt nach dem Museum überhaupt noch irgendwas kommt. Bei dem zweiten Film soll er wohl schon deutlich weniger eingebunden sein. Ja, Micha, du wolltest gerade auch was sagen.
Ja, ich habe witzigerweise erst gestern ein Video dazu gesehen, zu den ganzen Dingen, dem Spiel zu dem Museum, und zwar von Alexi Becks im Video, dem YouTuber. Der hat dann so ein halbstündiges Video darüber gemacht und das ziemlich gut beschrieben, weil der hat nämlich dann einfach ein Foto von der Karte gemacht und anhand dieser Karte dann beschrieben, wie dieser ganze Ort dann irgendwie aussieht. Und das ist richtig cool. Ja, weil er durfte natürlich auch nicht filmen und alles so. Aber clever gemacht, clever geschnitten, so dass man sich das gut vorstellen konnte. Und ich bin schon neidisch. Ich würde das echt gerne sehen, weil ich habe so klar, das ist ein Ding, das in Japan sehr cool ist, wenn es da so Ausstellungen zu Videospielsachen gibt, weil ich habe sowas mal erlebt, als Sega-Fest war und dort eine Ausstellung zu Sakura Wars stattgefunden hat, zusammen mit Persona. Und dann holen diese ganzen Firmen plötzlich aus ihren Archiven die geilsten Sachen raus. Die allergeilsten Sachen. Und so muss das hier in diesem Museum von Nintendo auch gewesen sein, dass sie da irgendwie diesen Roboter zum Beispiel irgendwie irgendwo rausgekramt haben in hervorragender Condition, der damals auf dem, zum NES irgendwie rauskam. Spiele, von denen du nicht mal wusstest, dass die existieren. Irgendwelche sehr, sehr schwer zu beschaffene Hardware, die normalerweise zu Sammlerpreisen natürlich weggeht. Und viele Dinge, die auch nur, also quasi nur auf dem japanischen Markt erschienen sind. Also diese Disk-Systeme zum Beispiel oder diese Satellitenaufsätze, die du dann irgendwie, womit du dann Sachen runterladen konntest. Also Nintendo war ja damals ein Vorreiter bei den ganzen Downloads und hat ja zum Beispiel für Zelda und so eigene Missionen und so etwas gehabt, was krass ist. Muss man sich überlegen. Also bei einer Modulkonsole solche Systeme zu haben. Und das kannst du dir alles angucken. Und das ist irgendwie auf der einen Seite sehr nüchtern, weil du stehst dann natürlich vor so Vitrinen oder Glaswänden und so. Auf der anderen Seite ist es irgendwie sehr schön, so alles, so deine so viel Videospielhistorie auf einem Haufen zu haben. Und was ich wirklich feier ist, dass die dieses Kartenspiel, das sie damals gemacht haben, bevor sie...
Hanafuda-Karten sind
das. Hanafuda, ne? So. Dass es so gefeiert wird. Also das ist ja richtig im zentral da, ne? Das nimmt richtig viel Platz da ein.
Ja.
Sehen. Das ist cool.
Man sieht's halt auch auf der Homepage, wie man, da kriegt man so eine Vorlage und dann hat man auch verschiedene Schablonen, wie bei Concrete Genie. Und dann kannst du da dir Farben aussuchen und die dann über diese Schablonen gießen oder sprühen und dann kriegst du am Ende halt deine individuell gestaltete Karte raus. Das ist total süß. Das ist echt schön.
Was überhaupt nicht süß ist, ist die Art und Weise, wie du da jetzt noch an Tickets kommen kannst. Dieses Ding ist nämlich erstmal schön bis Dezember jetzt schon ausgebucht.
Ja.
Und für Januar darfst du dann dich in ein Raffle-System, also in eine Verlosung rein einbringen mit deinem Nintendo-Account, der auch zwingend erforderlich ist.
Das ist auch krass, ne?
Ja, und ja, also Ende Januar könnte man noch Glück haben. Die Planung geht immer 4 Monate in die Zukunft. Also man kann jetzt noch nicht für Oktober 2026, wenn man vielleicht da sein
muss man
Urlaub
sich Wecker
will,
stellen.
Genau, muss man sich vorher im Juni den Wecker stellen, dass man dann die Tickets kommt. Und dann muss man natürlich auch noch gewählt werden. Sonst kannst du den Flug wieder stornieren oder wie. Also es ist schon ein bisschen...
Ja, ist crazy.
Ja, und die haben so ein internes Münzsystem, was jetzt auch nicht so geil ist. Also du kriegst dann mit deinem Ticket kriegst du Münzen, 10 Münzen oder so. Und die werden dann halt für diese Erlebnissachen da drin gemacht. Also du hast ja nicht nur den Ausstellungsteil, sondern auch so einen interaktiven Teil, wo du dann irgendwie an Geräte dran gehen kannst. Und das kostet so ähnlich wie bei Arcades, kostet das halt Münzen. Und auf deinem Ticket sind so 10 Münzen drauf. Und das wurde auch zum Beispiel vor Alexi Becksi zu Recht kritisiert, er hat das erklärt, gesagt so, er als Presse hatte natürlich mehr als diese 10 Münzen und konnte deshalb alles ausprobieren, aber wenn du ein normaler Besucher bist, kriegst du 10. Und manche Aktivitäten sind teuer, die kosten dann 4 Münzen, also theoretisch
Switch kannst du... Switch 2 zum Beispiel ausprobieren.
Ja, also du kannst dann irgendwie, ich weiß nicht, 2, 3, vielleicht, wenn es hochkommt, 4 dieser Aktivitäten machen und dann brauchst du theoretisch ein neues Ticket. Und das ist ein bisschen übertrieben und erhofft halt, und ich hoffe auch, dass es dann halt nochmal verändert wird, dass es ein bisschen loser wird, weil du weißt es ja teilweise vorher auch nicht. Also wenn du dich vorher dann irgendwie einen Bericht anguckst, was ist für dich lohnenswert, dann weißt du, dann gibst du es vielleicht irgendwie in einem Bereich aus, gehst um die Ecke und siehst eine andere Aktivität, die du viel cooler findest und hast dann keine Tickets, also hast dann keine Münzen mehr. Mhm. Das ist irgendwie blöd. Also
naja, aber schön zu sehen, dass der Andrang groß ist. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, dass ein Museum in der heutigen Zeit offensichtlich ein Ort ist, den alle besuchen wollen. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch mal eine europäische und amerikanische Variante von dem Ganzen. Ähnlich ja auch bei den Vergnügungsparks. Eigentlich eine schöne Geschichte. Ich gehe gerne in Museen. Wie
ist das
da bei euch?
Ja, ich liebe Museen. Ich gucke mir gerne alten Stuff an. So, ja. Ich finde es geil.
Sehr, sehr. Ja, ich finde es auch super.
So. Da habe ich noch ein paar Headlines mitgebracht hier in den News. Halo Infinite bekommt einen Third-Person-Modus. Ist das nicht lustig?
Hä? Das spielt, aber das spielt das doch albern? Keiner mehr, oder?
Das stimmt, aber jetzt, wo sie das gesagt haben, habe ich überlegt, ob ich es mir mal angucke. Es ist halt so, also das ist ja der Sinn dahinter. Oder ist es halt Market Research, um zu gucken, irgendwie, ist das vielleicht was für das kommende Halo-Projekt? Vielleicht machen sie einen größeren Break und machen Third Person draus, weil ja, irgendwie Ego-Shooter gehen ja auch nicht mehr so geil ab wie früher und Third Person ist deutlich beliebter, mainstreamiger. Vielleicht ist das das Konzept, was Halo und Microsoft mit Halo anstrebt, dass es in eine Third-Person-Sicht übergeht. Dann gibt es ein neues Spielestudio, werden nicht nur welche geschlossen, es werden auch neue gemacht, und zwar das Studio Day for Night, vor mit der Nummer 4 dazwischen, wurde gegründet von dem Mario und Rabbids Lead-Designer und dem Red Dead Redemption 1 Lead, einem der Red Dead Redemption 1 Lead-Designer. Bin ich schon gespannt, was da rauskommen soll. Sie sagen natürlich das, was viele Studios bei ihrer Gründung sagen, ja, wir wollen das Spiel machen, unsere Träume, das, was schon immer so voller Fantasie gesprüht hat und was total glaubwürdig ist und mit ganz vielen Details.
Oder machen sie einen Hero-Shooter?
Das glaube ich jetzt nicht. aber es ist schon eine interessante Sache. Der Mario und Rabbids-Typ ist noch ganz spannend, der heißt Christian Cantamessa. Das war der, wie gesagt, der Mario Rabbids 1 und auch 2 noch mitgemacht hat.
Das war der von der Ubisoft-Pressekonferenz.
Genau, richtig. Der dann von, ich glaube, Miyamoto irgendwie genamedroppt wurde und dann irgendwie den Tränen nah war, weil er sich so geehrt fühlte. Auf jeden Fall habe ich da sind das zwei interessante Persönlichkeiten, wo ich das Gefühl habe, da könnte ein interessantes Spiel bei rauskommen, je nachdem, was die sich so vorgenommen haben. So, dann gibt es auch noch ein Gewinnspiel hier in den News. Das ist auch neuigkeitswert. Micha, kannst du uns mehr sagen?
Ja, und zwar zu God of War tatsächlich. Und wir wollten es eigentlich schon das letzte Mal machen, aber irgendwie ist es im Trubel untergegangen und davor war ich unterwegs. Deswegen hat sich das ein kleines bisschen verschoben. Das sollte so um den Release herum zu Ragnarök der PC-Version kommen. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass die gute Frau Wernicke das gespielt hat.
Ja, natürlich. Ja, Hallöchen.
Doch, war eins deiner Lieblingsspiele, oder?
Ja, also ich mag den ersten Teil tatsächlich ein bisschen lieber noch, weil es so die Origin-Story ist, weil man so geflasht war, was God of War jetzt ist, so wie sie das gemacht haben, umgesetzt haben. Aber der Ragnarök ist halt auch echt ein Brett. So auch emotional total die Achterbahnfahrt und eine der Sony-Marken, die man eigentlich, die nicht wegzudenken sind, finde ich.
Ja, das stimmt. Ist jetzt auch, also mir ist es wieder eingefallen, dass ich Ragnarök noch gar nicht gespielt habe, deswegen frage ich dich jetzt speziell. Ja, was soll ich sagen? Ja, Zeit. Also es sieht cool aus, so ist es nicht. Aber dann habe ich Astrobot gespielt und da gibt es halt den Ragnarök-Level und ich so, oh.
Ja.
So wie du das jetzt bei Concrete Genie hattest. Guck mal, der Plan geht ja voll auf für Sony.
Voll,
ne? Leute spielen alle Astrobot so und erinnern sich halt die ganzen Spiele, die noch im Palm of Shame sind. Und bei mir ist es halt Ragnarök. Ich habe halt Ragnarök nie gespielt. Sieht aber wirklich sehr cool aus. Ich fand den ersten ganz interessant. Der hat mich nicht so abgeholt wie die alten Teile. Ich fand das alte Arcadige ein bisschen cooler. Aber ich fand die neue Ausrichtung super interessant, also so überhaupt in der Serie zu machen und das so durchzuziehen. Und es ist ja schon Meme geworden mit dem Boy. Boy!
Und Boy!
Boy!
Und mir geht's aber auf den Keks. Also bei mir ist es halt so ein Meme deswegen, weil es so überbenutzt wurde. Und am Ende des Spiels konnte ich es kaum ertragen, wenn es noch genutzt wurde. Und als der zweite Teil halt genau damit anfing, habe ich den direkt ausgemacht und gesagt, nee, das gebe ich mir nicht noch mal ein Spiel lang.
Hör doch auf. Aber ich muss es auf jeden Fall spielen, weil die PC, also ich werde es wahrscheinlich nicht auf dem PC spielen wollen, weil das gehört für mich auf die Couch und den Controller. Und das bringt mich zu den Inhalten dieses Gewinnspiels. Also Sony ist zu uns gekommen und hat gesagt, ey, wir wissen doch, dass die Ande da bei euch sitzt und schon Fan davon ist und wir wissen auch, dass euer Publikum generell so Singleplayer-Sachen mag und wir so, yo. Und dann kam die Idee mit dem Gewinnspiel und da hat uns Sony ein kleines Paket geschnürt und das besteht aus einem God of War Ragnarök DualSense Wireless Controller. Ist anscheinend eine Special Edition.
Der rumbelt ganz besonders schön in euren Händen.
Der ruft immer Boy, wenn du was falsch machst.
Oh nein!
So aus dem Lautsprecher raus.
Mach keine falschen Versprechungen.
Das wäre schon richtig geil, wenn du das versagst.
Wenn er so eine Boy-Taste hätte, dann fände ich das sehr spannend.
Und da drin ist auch noch so ein bisschen so ein paar Goodies dabei, zum Beispiel ein Lanyard, also ein kleines Metallposter, also ein Mini-Metallposter, so ein bisschen wie diese.
Das mag ich.
wie die Display-Dinger, nur klein, ne? Mhm. Dann so ein Hammer-Pen, also ein Stift, der geformt ist wie ein Hammer. Ein kleines Keychain, das auch so die Form einer Axt haben soll. Und ein T-Shirt ist noch mit dabei. Und da würden wir euch natürlich auch noch nach der Größe fragen. Das sollen wir euch dann noch weitergeben. Ja, und wie könnt ihr da mitmachen? Ihr werdet Patron.
Ihr werdet Patron.
Also wir verlosen dieses Paket, da haben wir auch gefragt, ob das cool ist und alles. Ja, macht das. Wir verlosen das unter allen Patrons. Das heißt, wenn ihr das hört, könnt ihr da jetzt nicht mit einem Kommentar mitmachen, sondern unterstützt uns. Das kann der kleinste Tier sein, ist egal. Yep. Alle, die schon Patrons sind, die machen automatisch bei diesem Gewinnspiel mit. Und alle,
die kriegen God of War, selbst wenn sie es nicht wollen. Nein,
ja, natürlich nicht. Genau. Und dann gibt es auch die Leute, die jetzt halt im Laufe, sagen wir mal, was haben wir jetzt Anfang Oktober, die im Laufe diesen Monats noch Patron werden. Das lassen wir bis zum Ende des Monats laufen.
Oktober, ja.
Genau, das macht Sinn. Wer jetzt im Laufe des Monats sagt, geil, ich würde da gerne noch mitmachen, es ist egal, an welchem Tag im Oktober, solange ihr da Patron werdet und natürlich auch einmal so eine Patreon-Zahlung durchgegangen ist, dann macht ihr automatisch mit bei diesem Gewinnspiel. Und wir, wie immer, ist der Rechtsweg ausgeschlossen und wir kommen dann, wir ziehen das los und kommen dann nochmal auf euch zu wegen Details und sowas.
Ja, hervorragend.
Ja.
Und wer glaubt, das ist das Ende des Zuges? Nein, ihr bleibt natürlich für immer Patreons, denn ich habe soeben beschlossen, dass ich, wenn wir kein Gewinnspiel haben sollten, irgendwann mal anfangen werde, meine Goodie-Sektion hier aufzulösen und jeden Monat auch ein Gewinnspiel zu veranstalten hier im Rahmen.
Oh. Goodie-Sektion.
Also Bums.
Also du meinst so, dass dieser ganze...
Alle, unter allen Patreons, ja. Ihr kriegt dann so geile Sachen, die ich irgendwie mal für Red Dead Redemption 2 bekommen habe, die ich aber nie benutze und sowas.
Ah, das ist doch toll.
Ja.
Da könnte man
da
auch
können
so,
wir doch mal
so
was Schönes
ne?
zusammenwerfen. Ja.
Da gibt es ja auch so manchmal Sachen, die einem so mitgegeben werden, PR-mäßig, und man sitzt hier so und denkt, ja, keine Ahnung, ich verschenke ja, das
verkaufen
meistens.
Darfst du sie nicht, willst du auch nicht, nee. Aber zum Verschenken sind sie doch genau das Richtige.
Genau, ich verschenke das gerne an Freunde und so, die freuen sich dann immer, wenn ich was mitbringe, aber es ist natürlich auch cool, sowas
und
zu
Und weißt du, wer unsere besten Freunde sind? Unsere Patrons.
Das ist richtig.
In diesem Sinne, macht's gut, weitersagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.